Psalm 45, sein Gewand duftet nach Würzöl oder nach Nardenöl. Und wo sie ihm die Kleider vom Leib reißen und ja, sein Körper ist immer noch von diesem Öl benetzt, die Füße durchbohrt, sie hat mit ihrem Haar diese Füße getrocknet. Er denkt daran und selbst als ihm die Sinne schwinden, riecht er immer noch dieses Nardenöl. Und sie hat ihn für sein Begräbnis gesalbt. Das wird ihr in Ewigkeit nicht vergessen. Und solange das Evangelium gepredigt wird, wird man daran denken. Die Maria war fasziniert von ihrem Herrn. Und das wünsche ich mir auch. So fasziniert sein von Jesus, dass ich ihm alles gebe. Mein Ein und Alles, mein Erbe, meinen ganzen Besitz, alles was da ist, ihm zu Füßen legen. Und das wünsche ich mir auch für uns alle hier, die wir hier sitzen. Bist du fasziniert von deinem Herrn? Ein gewisser André Murray schreibt, haben Sie jemals darüber nachgedacht, was für ein wunderbares Privileg es ist, dass jeder von uns jeden Tag, zu jeder Zeit des Tages die Freiheit hat, Gott zu bitten, ihm im Allerheiligsten zu begegnen und zu hören, was er zu sagen hat? Christus kam vom Himmel herab, um uns mit der Liebe zu lieben, mit der ihn der Vater geliebt hat. Er litt und starb, um unsere Herzen für diese Liebe zu gewinnen. Und seine Liebe ist mit nichts weniger zufrieden als mit tiefer persönlicher Liebe unsererseits, mit einer heiligen Faszination für Jesus. Und jetzt leite ich da über, so die Abhängigkeit von Gott, von der ich vor 2 Monaten gesprochen habe, wird uns logischerweise letztendlich hinleiten zur Intimität mit unserem Herrn. Wir laufen nicht nur hin und wieder zum Vater, ab und zu mal, sondern wir haben eine konstante, anhaltende Beziehung mit ihm. Jesus betont es immer wieder, indem er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Johannes 15, Vers 7. Dieses in ihm bleiben ist also absolut lebensnotwendig für unser Leben als Christen. Wir dürfen diese Intimität mit Gott täglich, stündlich, jeden Moment pflegen. Und Johannes 15 ist ein wunderbares Kapitel und doch definiert Jesus darin niemals wirklich, was es bedeutet, in ihm zu bleiben. Er sagt einfach nur, dass wir das tun sollen. Und der Apostel Johannes erklärt uns jetzt das Prinzip des in ihm Bleibens in seinen Briefen. Sein Evangelium gibt uns die Anweisung, seine Briefe erklären uns, was es bedeutet, in ihm zu bleiben. Es ist diese innige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bedingung für diese Intimität oder Gemeinschaft ist, dass wir im Licht und in der Wahrheit wandeln. Johannes schreibt auch, er hat keine größere Freude, als zu hören, dass seine Kinder im Licht und in der Wahrheit leben. Lebst du in diesem Licht und in der Wahrheit? In ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. In 1. Johannes 1, Vers 5 bis 6 steht das. Wenn wir also sagen, dass wir in ihm bleiben, dass wir Intimität und Gemeinschaft mit ihm haben, aber jetzt irgendwo im Dunkeln leben, dann betrügen wir uns selbst. Einer der Schlüssel ist, um in ihm zu bleiben, dass wir vor Gott und den Menschen im Licht wandeln. In Offenheit, Transparenz und in Ehrlichkeit, das heißt authentisch leben. Es ist auch dann so, wenn du hier bist, bist du keine andere Person, als wenn du draußen bist, in deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld, in deiner Familie. Du bist der Gleiche. Du hast hier nicht ein heiliges Gesicht oder eine Maske und draußen unterscheidest du dich nicht von den Menschen, die um dich herum sind. Da würdest du dich selber betrügen. Also im Licht und in der Wahrheit zu leben, keine Kompromisse zu machen mit der Finsternis, immer wieder eine neue Herausforderung, jeden Tag neu, du musst dich entscheiden. Lebe im Licht Jesu, seiner Wahrheit. Des Weiteren sagt er in seinen Briefen, müssen wir auch sein Wort halten. Das heißt, Gehorsam ist ein Schlüssel, um in ihm zu bleiben. Des Weiteren ist es wichtig, so zu leben, wie er gelebt hat. Er sagt, wenn ihr in mir bleibt, dann lebt auch so, wie ich gelebt habe. Jeder, der das sagt, sollte auch ihm nachfolgen. Und so zu leben, wie Jesus gelebt hat, ist eigentlich, steht in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Kraft und Heiligem Geist, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle von der Hand des Teufels befreit. Er hat Gutes getan. Jeder von uns kann Gutes tun in seinem Umfeld. Er kann Licht sein, er kann ja einfach Vorbild sein, er kann Gutes bewirken jeden Tag seines Lebens. Einer hat mal gesagt, tue Gutes, so viel du kannst, solange du kannst, mit welchen Mitteln das auch immer möglich ist, und bleibe immer auf dieser Spur des Segens. Sei ein Segen für andere Menschen, gehe die extra Meile mit, sei zuvorkommend, biete dich an, helfe, unterstütze, sehe nicht nur auf das, was dir gut, sondern auch auf das, was dem anderen gut tut. Das hat Jesus getan, er hat nicht auf sich geschaut, er hat immer geguckt, wie kann ich helfen, wo kann ich ein Segen sein, wo kann ich ja, den Menschen zeigen, dass der Vater in mir ist. Das war sein Prinzip in diesen 3 Jahren, als er hier auf der Erde war. Die Messlatte ist im ersten Moment hoch angelegt, wenn wir so sagen, ja, sie soll so leben, wie Jesus lebt. Springe ich das überhaupt hin? Kann ich das schaffen? Du kannst es mit seiner Gnade schaffen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und wenn wir geistlich wachsen wollen, dann dürfen wir lieben, was Gott liebt, und auch hassen, was Gott hasst. So werden wir leben und wandeln, wie er gelebt hat. Dem Johannes scheint es sehr wichtig zu sein, uns das ganze Spektrum aufzuzeigen, was es bedeutet, in ihm zu bleiben, unter dem Schatten des Höchsten zu bleiben, immer in seiner Nähe zu sein. Er macht weiter mit, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Im Licht bleiben. Wer ist das Licht? Jesus natürlich in allererster Linie. Wir können nicht in ihm bleiben, es sei denn, wir lieben einander. Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Das ist seine Haupteigenschaft. An der Liebe untereinander wird die Welt uns erkennen. Und preis sei Gott, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den guten Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es kann niemand sagen, er hat diese göttliche Liebe nicht in sich. Alles, was wir tun müssen, ist, sie weiterzugeben, sich füllen lassen und weitergeben. Gutes tun. An jedermann, zu allermeist an des Glaubensgenossen, auch für die verfolgten Geschwister eintreten, von Herzensgrund dienen mit dieser Liebe. Ein weiterer Schlüssel ist, um ihm zu bleiben. Jesus hat es so gemacht auf der Erde. Er fordert uns zu einer kompromissfolgenlosen Nachfolge auf. Dann schreibt er uns eine Warnung, der Apostel Johannes in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist für Kinder Gottes geschrieben, die behaupten, sie seien geistlich oder eben ganz gut dabei. Aber welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Zwei Menschen können nicht gemeinsam gehen, es sei denn, sie sind im Einverständnis miteinander. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Jesus hat sein Licht leuchten lassen in der Welt, aber er hat sich letztlich nicht angepasst. Es kommt immer wieder zur Konfrontation und dann muss sich zeigen, dass das Licht stärker ist als die Finsternis und die Kinder des Lichts nicht von der Finsternis vereinnahmt werden. Es fängt vielleicht schon damit an, dass du als Single nicht mit einer ungläubigen Person, sogenannter wilder Ehe, zusammenlebst und denkst, sie oder er wird sich schon noch bekehren. Und auch wenn beide gläubig sind, sollten sie erst zusammenwohnen, nachdem sie geheiratet haben. Gott gibt uns gewisse Grenzen vor. Er hat sich aber schon was dabei gedacht. Soll ja zu unserem Besten dienen. Bei all den Entscheidungen des Lebens ist der Heilige Geist immer unser sicherer Führer. Wenn wir uns von ihm leiten lassen, sind wir immer auf der sicheren Seite. Und wie du dich verhalten sollst in einer bestimmten Situation, er wird es dir in seiner unnachahmlichen, sanften Art und Weise zeigen. Es bedarf also keiner Verbotsliste von gesetzlichen Menschen, die selber nicht in der Lage sind, diese Listen einzuhalten, weil sie das Wort Gnade nicht verstehen oder falsch deuten, falsch auslegen. Wir kennen das aus der Zeit Jesu, als er die Pharisäer damit konfrontierte. Es war eine besondere Gruppierung, die sind entstanden in dieser sogenannten Makkabäerzeit zwischen dem Alten Testament und dem Neuen, zwischen Malachi und Matthäus. Da haben die sich etabliert und haben ja das Gesetz ganz hoch angesiedelt und den Buchstaben. Und wenn jemand irgendwo darüber hinausgegangen ist, haben sie ihn ja gleich verdammt und verurteilt. Ihnen fehlte die Herzenswärme. Sie waren nur buchstabengetreu, aber ja, es fehlte das Leben, die Wärme des Herzens. Und Jesus hat sie dafür auch getadelt. Und es haben sich auch einige Pharisäer natürlich bekehrt zu Jesus, vor allem voran Paulus, der uns ein großes Vorbild geworden ist. Und auch war zum Beispiel der Nikodemus, ja, auch einer, der sich zwar nicht so geoutet hat, aber hat sich doch zu Jesus hingezogen gefühlt. Und der Josef von Arimathea im Hohen Rat, er hat sein Grab zur Verfügung gestellt. Ja, es sind auch von diesen Pharisäern einige zum Glauben gekommen. Nichts ist unmöglich bei Gott. In Jakobus Kapitel 4, Vers 4 steht, wer nun Freund der Welt sein will oder sich ihr anpasst, erweist sich als Feind Gottes. Anders ausgedrückt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Hier sehen wir wieder die Diskrepanz zwischen Licht und Finsternis. Die Gemeinschaft mit Gott verlangt, abgegrenzt von allem anderen zu sein. Es ist diese erste Liebebeziehung, in der Jesus Christus wichtiger ist als alles andere auf der Welt. Wir haben es gehört bei Maria von Bethanien. Wie ist es bei dir? Ist er dein geliebter Herr und König, dein guter Hirte, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dein Ein und Alles, wenn du aufwachst, wenn du dich niederlegst, dein letzter Gedanke, dein erster Gedanke? David hat es gut ausgedrückt. Im Psalm 73, Vers 25 steht, wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich nicht an nichts gefallen auf der Erde. Und im Psalm 16, Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und schließlich Psalm 17, Vers 15, ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild, mit dieser heiligen Faszination von ihm. Ein weiterer Aspekt des in ihm Bleiben steht in 1. Johannes 3, Vers 6. Johannes war wahrscheinlich der Apostel, dem es am wichtigsten war, in der unmittelbaren Nähe seines geliebten Herrn zu sein. Er war auch beim letzten Abendmahl ganz nahe bei ihm und auf seiner Brust gelegen. Ihm war es immer ganz wichtig, bei Jesus zu sein. Und deshalb geht es ihm in dem Evangelium und in den Briefen stets um die Wahrheit und die Liebe. Und er schreibt am Ende seines Lebens nur noch von dieser göttlichen Agape-Liebe, die niemals aufhört. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. In ihm zu bleiben bedeutet, nicht zu sündigen. Jetzt hoppla. Ja, ist es möglich? Jedes Mal, wenn ich einen Schritt aus dieser Gemeinschaft rausgehe, stehe ich in Gefahr zu sündigen. Nur wenn ich in ihm bin, bin ich sicher. Da aber das Wort Gottes aussagt, dass es die sündlose Vollkommenheit in diesem Leben nicht gibt, sagt uns Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand doch oder falls jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünde, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Die sündlose Vollkommenheit haben wir erst, wenn wir bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit, mit einem neuen Körper, den keine Krankheit quält, wie wir in diesem Lied singen, dann sind unsere Herzen ganz rein. Und bis dahin heißt es, falls jemand doch eine Sünde begeht, das sollte die Ausnahme sein. Und jetzt wollte ich eigentlich einen Bleistift mitbringen mit einem Radiergummi dran, aber ihr könnt euch das vorstellen, was das ist, bedeutet. Am Bleistiftende findet sich so ein Radiergummi, für den Fall, dass wir einen Fehler machen. Das heißt, falls wir einen Fehler machen, wir schreiben mit Sicherheit nichts falsch, nur damit wir diesen Radiergummi benutzen können. Und genauso verhält es sich mit dem Blut Jesu. Wir machen nicht einfach weiter mit der Sünde und sagen, ach Gott ist doch der göttliche Radiergummi und was ich tue, ist doch egal. Ich kann mich mit der Welt eins machen, Spaß haben. Und am Ende des Tages kann ich einfach den Bleistift umdrehen und sagen, Jesus wird mir vergeben. Nein, es heißt, falls wir sündigen. Verstehst du den Sinn? Wir haben keinen Freibrief zu sündigen. Und wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Das ist sehr wichtig. Schlussendlich verkündet Johannes, und wer seine Gebote hält, bleibt in ihm. Und er in ihm. Und hieran erkennen wir durch den Geist, den er uns gegeben hat. Der, der seine Gebote hält, bleibt in ihm. Gott lieben, den Nächsten lieben, uns untereinander als Geschwister lieben, die lebenswichtige Wahrheit des in ihm Bleibens. Intimität mit Gott ist die Voraussetzung für alles Wirken im Reich Gottes. In Markus 3, Vers 14 heißt es, und er berief 12, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen. Wir haben also kein Recht zu predigen, es sei denn, wir haben Zeit mit ihm verbracht. Und ich denke, Menschen erkennen das schon, wenn jemand Zeit mit Jesus verbracht hat. Denn erst dann habe ich wirklich was zu sagen. Weil er in mir wirkt, weil er durch mich wirken will, weil er durch mich sprechen will, weil ich sein Werkzeug sein will. Unser aller Ziel ist es doch, ihm ähnlicher zu werden. Römer 8, 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleich zu sein seinem Bild, damit dieser Jesus sein Erstgeborener unter vielen Brüdern ist. Und natürlich Schwestern. Wenn es in unserem Leben irgendeine Tatsache gibt, derer wir uns rühmen sollten, dann ist es die Gnade der Offenbarung, ihn zu kennen. Nicht meines Bankkontos soll ich mich rühmen, nicht meiner Position in dieser Welt, nicht meinem Beruf, nicht meinen Titeln, die ich im Sport gewonnen habe, soll ich mich rühmen, sondern wenn ich mich rühmen soll, dann, dass ich ihn kenne. Jeremia sagt es in Jeremia 9, Vers 22, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums. Und wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kennt. Ihn kennen, ihn erkennen. Darum geht es im christlichen Leben. Denkt immer an die Maria von Bethanien dabei. Ihn erkennen. Dabei solltest du darauf achten, dass du deinen Geschwistern nicht das Gefühl gibst, dass deine Beziehung zu Gott besser ist als ihre und sie zur Eifersucht reizt. Das steht hier gar nicht zur Debatte. Hinter dieser Absicht ist immer der Widersacher. Das muss man erkennen. Beziehung mit jemandem zu bauen, erfordert Zeit. Und nochmals Zeit. Nehmen wir zum Beispiel 3 oder 4 Personen, schließen sie für 24 Stunden gemeinsam in einen Raum ein und entziehen ihnen jede Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Man kennt das von bestimmten Filmen, denen plötzlich der Fahrstuhl stecken bleibt. Garantiert, nach Ablauf dieser 24 Stunden ist jeder in der Lage, den jeweils anderen vorzustellen, zu erzählen, wo sie aufgewachsen sind, ob sie verheiratet sind, Kinder haben, welchen Job sie haben, welches Essen sie mögen, welche Hobbys sie haben und so weiter und so weiter. Warum ist es so? Sie haben Zeit miteinander verbracht und sich ausgetauscht. Frauen wissen wahrscheinlich noch mehr als Männer voneinander Bescheid, sind von Natur aus redseliger. Und so verhält es sich auch hier bei uns in der Gemeinde. Wenn du nur sonntags zum Gottesdienst kommst und gleich wieder gehst, wirst du wahrscheinlich keine tieferen Beziehungen aufbauen können. Und das wäre doch schade. Genauso ist es bei Gott. Der einzige Weg, um Gott jemals kennenzulernen, ist, Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Zeit mit seinem Wort zu verbringen. Anzufangen, nachzusinnen über ihn und von ganzem Herzen ihn zu suchen. Es gibt hierbei keinen anderen Weg, keine Abkürzung. Es wäre verlockend, wenn es sie gäbe, aber es gibt sie nicht, diese Abkürzung. Genauso wie ich im Sport trainieren muss, eigentlich ja dann, wenn ich irgendwo einen Wettkampf habe, weil ohne Training wäre das überhaupt nicht möglich. Es gibt keine Abkürzung. Ich kann nicht kommen und sagen, so, jetzt bin ich da. Jetzt. Oder den Marathon laufen. So, ich bin noch nicht vorher gelaufen. Ich laufe einfach mal mit und gewinne gleich. Das ist nicht möglich. In Daniel 11, Vers 32 heißt es sinngemäß, die, die ihren Gott kennen, werden große Taten vollbringen. Der Grund, weshalb wir hier in unserer westlichen Welt so wenig Zeichen, Wunder und Heilungen sehen, liegt wahrscheinlich darin begründet, dass wir Gott nicht in der Art und Weise kennen, wie wir es sollten. Das sollte uns alle herausfordern, Gott tiefer kennenzulernen. So könnten wir die Apostelgeschichte weiterschreiben. Das wäre doch großartig. Und wir als Älteste sollten auch mit gutem Beispiel vorangehen. Unser sehnlichster Wunsch sollte sein, Gott tiefer kennenzulernen. Das sollte uns alle herausfordern und anspornen. Sogar Paulus sagt am Ende seines Lebens, das Größte für mich ist, ihn zu erkennen und in ihm gefunden zu werden. Obwohl er so viele Offenbarungen hatte, Zeichen und Wunder und Heilungen sah, war es immer noch sein tiefes Verlangen, ihn tiefer zu erkennen. Er war nie völlig zufriedengestellt. Es hungerte ihn nach mehr und mehr von Gott. Gott ist so gewaltig, dass wir niemals die Ressourcen des Ihn-Kennenlernens ausschöpfen. Wie ist es bei dir und mir? Haben wir diesen Hunger nach Gott? Es sind hauptsächlich zwei Faktoren, die entscheidend sind, diese Intimität mit Gott herzustellen. Das Wort Gottes und das Gebet, insbesondere die Anbetung. In Jeremia 15, Vers 16 heißt es, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Hast du schon mal einen Liebesbrief bekommen oder einen geschrieben? Die junge Generation kennt sich da nicht so gut aus in diesem Metier. Als ich meine Frau, meine spätere Frau kennengelernt habe, hat es noch kein Handy gegeben. Kein SMS, nichts. Da war eine Telefonzelle im Ort, eine einzige. Sie war in einem Schwesternheim und hat eine Ausbildung gemacht als Kinder- und Säuglingspflegerin und ich war bei der Bundeswehr. Wir haben uns einmal im Monat gesehen, am Samstag, das war ein strenges Heim, da wurde nur einmal Ausgang erteilt für die Schülerinnen. Ja, und natürlich, der Samstagnachmittag geht so schnell vorbei und dann war es wieder 4 Wochen, nichts. Und da haben wir uns Liebesbriefe geschrieben. Und wo ich einen immer bekommen habe, da war ich so aufgeregt und bei der Bundeswehr, im Appell wurde da das ausgegeben, dieser Brief. Mein Herz hat schneller geschlagen. Ach, sie liebt mich noch. Halleluja, sie liebt mich noch. Umgekehrt war es wahrscheinlich dasselbe. Kurzum, um die Geschichte kurz zu machen, es hat schließlich geendet in unserer Hochzeit. Und jetzt bitte ich dich, mal nochmal das Bild kurz einzublenden. Hier hat es geendet. Diese Liebesgeschichte hat hier geendet. Und sie dauert nun schon 45 Jahre, was ich damit eigentlich sagen will. Ich habe sie erobert. Da habe ich sie erobert. Das sieht man richtig. Und Jesus will uns auch erobern. Das ist ein Bild für Jesus und seine Brautgemeinde. Ein kleines Bild. Das Bild von Jesus ist viel, viel größer. Und er will mit uns Hochzeit feiern. Er will uns erobern. Er will dein Herz erobern. Er will mit dir an diesem Tisch sitzen, wo wir gesungen haben davon im Abendmahl. Er will mit dir das Hochzeitsmahl halten. Und du wirst ein reines, weißes, feines Leinenkleid bekommen. Ein weißes Kleid, sind die gerechten Taten der Heiligen. Und es ist alles mit Gold und Silber und Diamanten ausgelegt in diesem wunderbaren Thronsaal. Das Hochzeitsmahl findet statt. Und Jesus hat uns erobert. Er hat seine Braut heimgeholt. Bei der Entrückung wird es geschehen. Und dann werden wir mit ihm kommen und das Gericht vollstrecken an Satan und seinem Gefolge. Und dieses Böse wird ausgelöscht werden auf dieser Welt, weil dann erst das Friedensreich Jesu aufgerichtet werden kann. Auf dieser Erde ist es nicht möglich. Bis dahin, ja, sind wir in dieser freudigen Erwartung. Jesus hat uns erobert. Wir sind die Braut, er ist unser Bräutigam. Halleluja. Ein kleines Bild davon. Ja. Ist es uns ein Bedürfnis und eine Freude, im Wort Gottes zu lesen? Und das ganze Neue Testament ist ein einziger Liebesbrief. Jesus schreibt uns diesen Brief in unsere Herzen rein. Und ja, sind wir, wenn wir es lesen, sind wir so, wie ich damals, schlägt das Herz schneller, wenn wir diese Zeilen lesen. Er hat alles für uns gegeben. Er hat sich ja entäußert. Er hat sich hingegeben in diesen qualvollen Tod, um uns heimzuholen, um uns zu erlösen. Und wenn das noch nicht klar ist, dass wenn du in deinem Herzen noch nicht spürst, du hast dich voll hingegeben, bist noch kein Kind Gottes, dann tu es. Jesus wartet auf dich, er will dich heimholen. Er will dich als seine Braut heiraten. Und das ist das größte Vorrecht, das wir haben. Wie viel Zeit nimmst du dir, um das Wort Gottes zu lesen jeden Tag? Je mehr du dir Zeit nimmst, desto mehr wirst du ihn kennenlernen, seinen Liebesbrief zu lesen. Wahre Liebe nimmt sich Zeit, da ist nichts zu viel. Du machst alles, um deinen Geliebten nahe zu sein. Du nimmst alles in Kauf, du stehst früh auf, du machst alles. Einfach so das Bild dieser ersten Liebe, dieser ersten Liebesbeziehung. Eine gesetzliche Beziehung dagegen nimmt sich wenig Zeit, ist auch klar. Da mache ich nur das, was unbedingt notwendig ist. Entscheide dich immer für das Wort und du wirst es mehr und mehr lieben lernen. Das Wort Gottes wird mittels des Heiligen Geistes verstoffwechselt und in Leben, ewiges Leben, Früchte des Geistes und geistliche Energie, Kraft umgewandelt. Das ist so meine Version des geistlichen Stoffwechsels. Es ist ein unaufhörlicher Prozess, der immer wieder neu stattfindet. Und meine persönliche Gebetszeit ist vielleicht einfach nur so, ich habe eigentlich keine großen Bitten. Ich vertraue ihm einfach, dass er es gut macht mit jedem Einzelnen. Ich stimme mit ihm überein, dass sein Wille geschieht, ich in seinem Plan involviert bin. Und wenn ich dann irgendeinen Eindruck empfange, versuche ich immer sofort gehorsam zu sein, der Stimme des Geistes, des Heiligen Geistes oder meines Gewissens zu folgen. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Und die Anbetungszeit oder die Gebetszeit ist mehr Anbetungszeit und keine festen, abgegrenzten Zeiten gebunden. Wie man so sagt, ja, ich mache meine stille Zeit am Morgen und dann bin ich fertig für den ganzen Tag. Nein, er ist immer dabei. Es gibt keine festen Zeiten. Am Morgen einfach so, das soll jetzt kein Gebot sein, es kommt seit, wenn ich so meine Proklamation mache, das soll nicht heißen, du musst es auch so machen. Der Geist wird dir zeigen, was du da machen sollst in dieser Zeit. Und du kannst ihm sagen, was er für dich bedeutet. Dieser, dein geliebter König, der Weisheit, der Gerechtigkeit, des König des Himmels und der Herrlichkeit, dass er immerwährend stark ist, ehrlich, völlig gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch, gnädig ist. Und er ist gewaltig, ohne Gleichen, unvergleichbar, unbeschreiblich, unvergleichlich. Das ist mein König. Und dein Herz freut sich und du fängst an zu strahlen. Und es gibt keine Grenzen, seine grenzenlose Liebe auszudrücken. Keine Mauer kann ihn abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist der Löwe und das Lamm, der Herrscher der Herrscher, der Siegesheld, der Überwinder. Sein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Egal wie du das in Worte fasst, es geht immer um die Tatsache, diese Intimität mit ihm zu haben, unter seinem Blick zu stehen, in seinem liebenden Arm zu sein, so wie Johannes an seiner Brust zu liegen und um sich herum alles zu vergessen, wie die Maria von Bethanien. Jesus wünscht sich von uns keine gesetzliche Beziehung, sondern eine Liebesbeziehung und viel, viel, viel Zeit mit ihm allein. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, das schon einzuüben, was einmal in der Herrlichkeit zur Vollendung kommt. Zusammenfassung, 8 Punkte, ich habe es hinten auch ausgelegt, wenn dann jemand mal nachlesen will. 8 Punkte des in ihm Bleiben. Erstens, im Licht und in der Wahrheit leben. Zweitens, sein Wort halten, ihm gehorsam sein. Drittens, so leben, wie er gelebt hat. Viertens, Gott lieben, Jesus lieben, den Nächsten lieben, uns untereinander lieben als Geschwister, wie er uns geliebt hat. Fünftens, sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Sechstens, abgegrenzt von der Welt leben und trotzdem Licht und Salz sein. Siebtens, nicht bewusst sündigen. Achtens, viel, viel Zeit mit ihm verbringen, im Wort und im Gebet, insbesondere Anbetung. Was jetzt noch nicht vollkommen ist, wird einmal vollkommen werden. Paulus drückt es gut aus in 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Ja, guter Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns für würdig erachtet hast, mit dir gemeinsam dieses Mahl zu halten, mit dir gemeinsam an deinem Tisch zu sitzen, deine Kinder zu sein, für Zeit und Ewigkeit, dass uns niemand wegnehmen kann. Wir müssen uns nicht hetzen und nicht sorgen. Wir können dir, Jesus, alle Zeit vertrauen und deine Liebe mit der Welt teilen. Danke, Herr, dass du diese Liebe jeden Tag in uns neu ausgießt. Danke, Herr, dass wir als deine geliebten Kinder leben dürfen, in dieser Intimität mit dir ganz allein, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, fasziniert zu sein von dir, von der schönsten Person des ganzen Universums. Alle Augen auf dich gerichtet. Danke, Jesus, für dein kostbares Wort. Schließ es in unsere Herzen einmal fest, dass wir es nicht vergessen, dass wir erkennen, wie wir erkannt sind. Jetzt durch einen Spiegel noch nicht so deutlich und dann klarer werdend, dieses vollkommene Bild von dir, Herr Jesus. Hab du Dank in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.